Sehr geehrter lieber Kollege Brumlik, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ich hoffentlich hier vorfinde, ich freue mich sehr, Sie heute Abend zu dieser ersten Veranstaltung der Ringvorlesung des Sommersemesters begrüßen zu können. Ich bin erstaunt, wie viele Menschen den Weg hierhin gefunden haben, obwohl wir heute den ersten eigentlichen Frühlingsabend haben und irgendwie man ja denkt, man müsste doch das wunderbare Wetter genießen. Umso mehr freue ich mich, dass Sie hier sind. Einige von Ihnen mögen gemerkt haben, dass wir dieses Mal etwas spät waren mit unserer Werbung für diese Veranstaltung. Das liegt nicht daran, dass wir sie nicht für wichtig gehalten haben, sondern es liegt daran, dass wir eigentlich etwas spät erst auf die Idee gekommen sind, dieses aktuelle Thema zum Thema der Ringvorlesung zu machen. Und dann, wissen Sie, muss man sich zunächst mal um Referenten und Referentinnen bemühen, um so etwas zustande zu bekommen. Und am Programm werden Sie gesehen haben, dass das Programm möglicherweise, wenn man kritisch guckt, nicht so gut aufeinander aufgebaut ist, wie es vielleicht hätte sein sollen. Aber das liegt auch daran, dass wir eben etwas spät waren und dass wir dann auch alle Referenten nicht mehr zu dem Termin bekommen konnten, zu dem wir das gerne gehabt hätten. Wir haben ein außerordentlich bedeutsames, aber auch sehr kontroverses Thema gewählt. Bildung-Lernen heißt das Thema. Es hört sich etwas doppeldeutig an und es sollte auch so sein. Denn darin spiegelt sich eine aktuelle Kontroverse. Kann man Bildung lernen? Lernt sich Bildung? Sind Bildung und Lernen zwei verschiedene Vorgänge? Was wissen wir eigentlich über den Vorgang der Bildung? Ist er gleichzusetzen mit dem des Lernens? Wie verläuft ein Lernprozess? Wie verläuft ein Bildungsprozess? Können und sollen alle alles lernen? Was sagen die PISA-Ergebnisse, die Ihnen sicherlich alle nur zu bekannt sind, aus über Bildung? Oder sagen sie nur etwas aus über Wissen? Wo liegen die Gründe für das international schlechte Abschneiden der deutschen Schulen? Diese Fragen und Probleme, die hier nur angedeutet werden konnten, werden Teil unserer Veranstaltung hier sein. Sicherlich sind sie angestoßen durch die internationalen Schulvergleichsuntersuchungen. Sie kennen wahrscheinlich die Worte inzwischen TIMSS und PISA und IGLU und LAU. All das sind solche Abkürzungen für solche Untersuchungen. Aber sie sind auch angestoßen durch Ergebnisse der Hirnforschung und Ergebnisse der weiteren experimentellen Lehr- und Lernforschung. Diese fließen ein in den neuen Diskurs über Bildung, über Lernen, über Kompetenzen, über Bildungsstandards, über Hierarchien, über Bildungsstufen und all diese Dinge. Und sie fließen ein in die Diskussion über die Mess- und Machbarkeit von Bildung und in die Versuche, Lernen zu verstehen und zu optimieren. Die Ringvorlesung nimmt unterschiedliche Perspektiven dieses Themas auf. Wir greifen zurück, einerseits historisch-kritisch auf humanistische Bildungsideale. Wir fragen nach Chancengleichheit und Bildungsungleichheit entsprechend der sozialen und ethnischen Herkunft. Wir fragen nach dem Zusammenhang von Bildung und Qualifikationsanforderungen des Arbeitsmarktes und nach biografischen Bildungsverläufen. Im weiteren Teil steht dann das Wissen über Bildungs- und Lernprozesse im Vordergrund. Und Sie sehen schon daran, es handelt sich um eine interdisziplinäre Ringvorlesung und vor allen Dingen um Fragen und Probleme, die für die Identitätsfindung unserer Kinder und Jugendlichen, für deren Zukunft, aber auch für die Zukunft unserer Gesellschaft und damit auch unserer Universität von besonderer Bedeutung sind. Ich bin sicher, wir werden auch in dieser Ringvorlesung zu einem fruchtbaren Dialog zwischen den Disziplinen auf der einen Seite, zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen und denjenigen, die uns aus der Stadt besuchen, auf der anderen Seite kommen. Ich freue mich sehr, zu dieser ersten Veranstaltung meinen Kollegen, Herrn Professor Dr. Micha Brumlik, begrüßen zu dürfen. Micha Brumlik wurde in der Schweiz geboren, hat in Deutschland und Israel gelebt und lehrt seit einigen Jahren in Frankfurt. Göttingen ist ihm nicht unbekannt und er ist in Göttingen kein Unbekannter. Er war nämlich in den 70er Jahren hier Assistent in der Pädagogik in Göttingen. Er kennt also unsere Universität auch von innen. Er war aber auch in Mainz und in Hamburg Assistent und Assistenzprofessor. Von 1981 bis 2000 lehrte Michael Brumlik Erziehungswissenschaft in Heidelberg. Seither ist er Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt mit dem Schwerpunkt Theorie der Erziehung und Bildung. Von 2000 bis 2005 leitete er zugleich als Direktor das Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust in Frankfurt am Main, das Fritz-Bauer-Institut. In Göttingen war Michael Brumlik, ich bin nicht ganz sicher, und es waren auch alle nicht mehr ganz sicher, Assistent von Klaus Mollenhauer, dem von vielen hier im Raum gekannten und sehr geschätzten Pädagogen und Erziehungswissenschaftler. Klaus Mollenhauer, so habe ich mir erzählen lassen, war bereits auf den Studenten Brumlik aufmerksam geworden und hat ihn darin unterstützt, seine Magisterarbeit unter dem Titel »Der symbolische Interaktionismus und seine pädagogische Bedeutung« zu veröffentlichen. Teile dieser Arbeit lesen wir immer noch in Seminaren, wenn es um Schultheorien geht. Wahrscheinlich würden Sie inzwischen etwas anders darüber denken. Für uns ist es immer noch eine Möglichkeit, zu beschreiben, was eigentlich hier passiert in der Interaktion zwischen Schülern und Lehrern und Lehrerinnen. Promoviert hat Michael Brumlik über Kant, Gemeinsam und Urteilskraft. Ich könnte jetzt sehr viele Veröffentlichungen von ihm hier aufführen, aber die lassen sich nicht annähernd würdigen, weder quantitativ noch qualitativ. Aus dem Internet habe ich 7 Seiten Literaturliste rausgezogen und deswegen habe ich gesagt, hier entscheide ich mich nicht mehr. Allerdings, eine seiner neuesten Veröffentlichungen möchte ich doch nennen. Er hat eine Fülle von Veröffentlichungen zur moralischen Sozialisation, Ethik, Theorie und Empirie moralischer Sozialisation, aber auch Religionsphilosophie. Aber eine seiner neuesten Veröffentlichungen, ich bin nicht ganz sicher, ob sie schon da ist oder erst angekündigt ist, und das bezieht sich auf das Geburtsjahr von Sigmund Freud, heißt Sigmund Freud, der Denker des 20. Jahrhunderts. Meine Damen und Herren, diejenigen unter Ihnen, die Michael Brumlik kennen, sei es aus seinen Büchern oder persönlich, werden ihn kennen als einen kritischen, unbequemen Denker. Ich bin sicher, als einen solchen werden wir ihn auch heute erfahren. Lieber Michael Brumlik, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Lämmermöhle, ganz herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die Einleitung, hier in einer offenbar monarchisch geprägten Aula über Bildung und bürgerliche Bildung zu sprechen, hat natürlich seinen eigenen Reiz. Warum ist das Thema aktuell? Nun, angesichts des vermeintlichen und vielleicht drohenden Auseinanderbrechens westlicher Gesellschaften, des Auseinanderdriftens sozialer Schichten, der Herausbildung neuer, abgekoppelter, wie die Angelsachsen sagen, Underclasses von Parallelgesellschaften, wie es hier heißt, und von neuen, nicht mehr nationalstaatlich gesteuerten politischen Räumen wie der Europäischen Union, hat die Frage nach dem Bürgerbewusstsein, nach den normativen, nicht nur materiellen Grundlagen des Zusammenlebens neue Brisanz erhalten und zumal die neuerdings wieder zu Ehren gekommenen Kirchen behaupten, mit dem bekannten Ausspruch des ehemaligen Verfassungsrichters und Rechtsprofessors Ernst Wolfgang Böckenförde, dass die Demokratie auf Grundlagen beruhe, die sie selbst nicht erschaffen könne. Eine suggestive Behauptung, die indes niemals näher begründet wurde und meiner Meinung nach auch falsch ist. Lässt sich demokratisches Bürgerbewusstsein aus sich selbst heraus regenerieren Oder lässt sich in Zeiten, wie wir es heute in den Feuilletons lesen können, in Zeiten einer neuen behaupteten Bürgerlichkeit, der ja, wenn wir ehrlich sind, keine klassische bürgerliche Gesellschaft mehr entspricht, von der Bildung der Bürgerinnen und Bürger sinnvoll sprechen? Und wenn ja, in welchem Sinn? Die These, die ich nun im Folgenden zu entfalten versuche, unterstellt allerdings von vornherein, dass der Gedanke einer bürgerlichen Bildung im Sinne einer Standeserziehung und sei es auch im Geiste des deutschen Neuhumanismus, etwa von Wilhelm von Humboldt und der Idee des Gymnasiums, heute auf keinen Fall mehr zureichen kann. Denn die bürgerliche Bildung in Deutschland hat spätestens mit dem Nationalsozialismus einen Bankrott erlitten, wie man ihn sich schlimmer natürlich nicht vorstellen kann. Über Jahrzehnte zwischen 1870 und 1933 hat das deutsche Bürgertum seine meistens Söhne auf das humanistische Gymnasium geschickt, wo sie mit den Gedanken einer weltbürgerlichen Bildung und Humanität mit Goethe, Schiller und der Lektüre der griechischen Klassiker konfrontiert wurden, ohne dass nach alledem, Ausnahmen gibt es immer, ohne dass nach alledem diese bürgerlichen, humanistischen Inhalte bei diesen bürgerlich-akademisch gebildeten Schichten in der Mehrheit auch nur die geringste Immunkraft entwickelt hätten gegen das, was später kommen sollte. Ein besonders bewusster, selbstbewusster bürgerlicher Schriftsteller wie Thomas Mann hat deswegen von der machtgeschützten Innerlichkeit des deutschen Bürgertums gesprochen. Und wenn Sie an den klassischen bürgerlichen Bildungsroman par excellence, etwa an die Buddenbrooks denken und dort die Geschichten des letzten Sprosses der Buddenbrooks, Hannos, verfolgen, dann sehen Sie dort das Bild eines Gymnasiums, das schon sehr frühzeitig diejenigen, die auf es gehen mussten, unglücklich gemacht haben. Also wenn es heute um bürgerliche Bildung geht, dann sicher nicht um die alte bildungsbürgerliche Bildung, ohne dass deshalb, um nicht missverstanden zu werden, die Humanitätsideale, die weltbürgerlichen Bildungsidealen, wie wir sie in der Weimarer Klassik finden, deswegen falsch geworden wären. Diese Inhalte sind nach wie vor richtig. Die Frage ist nur, warum es der entsprechenden Erziehungsinstitution, dem deutschen Gymnasium, nicht gelungen ist, diese Inhalte in den Herzen und Hirnen seiner Schüler auf Dauer zu verankern. Wenn das aber richtig ist und es nicht um eine bürgerliche Bildung im Sinne von Gymnasium, von Hausmusik und Innerlichkeit gehen kann, dann kann, und das soll das Thema meines Vortrages sein, bürgerliche Bildung nur staatsbürgerliche Bildung sein. Bildung zur Citoyenneté. Karl Marx hat in seinen Frühschriften eine wichtige Unterscheidung getroffen zwischen Bourgeois und Citoyen. Nun, der Begriff des Bourgeois wirkt immer so abwertend, man kann das durchaus nüchtern analysieren. Der Bourgeois ist eben derjenige Bürger, dessen Bürgerlichkeit sich vor allem auf sein Eigentum und die Pflege seines Eigentums bezieht. Während der Staatsbürger, der Citoyen, wie er zum ersten Mal in der Französischen Revolution an die Öffentlichkeit getreten ist, einer ist, dem es in erster Linie um die gemeinsam vertretenen Belange öffentlicher Freiheit geht. Ich will nun im Folgenden nach einer ersten Bemerkung zu bürgerlicher Bildung als Bildung zur Demokratie gleichwohl auf die klassische Tradition Bezug nehmen, um zu zeigen, wie die Impulse schon der klassischen Idee der Bürgerlichkeit, die im antiken Griechenland entstanden ist, zum Beispiel in die Gedankenwelt des großen Philosophen, Kulturkritikers und Pädagogen Jean-Jacques Rousseau eingewandert sind. Und es ist kein Zufall, dass Rousseau einerseits der Begründer einer radikalen Idee von Demokratie im Sinne einer Souveränität des Volkes gewesen ist und dass der gleiche Rousseau im gleichen Jahr 1762 nicht nur seinen Contrat social, sondern eben auch seinen berühmten Erziehungsroman Emile publiziert hat. Dazu sage ich nachher noch etwas. Darauf sollen dann Anfragen zur Idee der Demokratie heute folgen, die endlich in Überlegungen zur pädagogischen Wirklichkeit demokratischer Bildung übergehen. Und eine abschließende Reflexion soll sich der Frage stellen, ob über eine bürgerliche Bildung, eine bürgerliche Erziehung im nationalstaatlichen Sinn hinaus heute in Zeiten der Globalisierung der Gedanke einer weltbürgerlichen Bildung eventuell wieder aktueller ist, als wir vielleicht meinen. Nun, ein Vorschlag, staatsbürgerliche Bildung umzusetzen, verdanken wir einem um die vergangene Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert wirkenden US-amerikanischen Philosophen und Pädagogen, nämlich dem Philosophen und pragmatistischen US-amerikanischen Reformpädagogen John Dewey, der den Gedanken von demokratischem Leben als Lebensform überhaupt nicht nur in seinem systematischen Hauptwerk Democracy and Education, Demokratie und Erziehung entfaltet hat, sondern der diesen Gedanken in seinem ganzen Werk wieder und wieder behandelt hat. Demokratie erweist sich für John Dewey nicht als eine beliebige unter mehreren Lebensformen, sondern geradezu als Inbegriff jedes sozialen Lebens überhaupt. Gemeinschaftliches, auf Gegenseitigkeit, auf gemeinsame Anerkennung und gemeinsame Problemlösung ausgerichtetes Leben ist für Dewey diejenige geradezu evolutionär erworbene Form der Gattung Mensch, in der alleine Angehörige dieser Gattung ihre Intelligenz und ihre Problemlösungskapazitäten ausbilden konnten. Erst demokratische Lebensformen, so Dewey, ermöglichen es überhaupt, die ganze Kapazität menschlicher Begabungen zur vollen Blüte, zur vollen Entfaltung zu bringen. Und umgekehrt gilt dann, dass undemokratische Lebensformen zugleich die Entfaltung und Entfesselung menschlicher Erfahrungs- und Erkenntnismöglichkeiten vermindern. Und auch das ist ein Gedanke, der zu diskutieren ist, wenn man sogar, was ja lange Jahre bestritten worden ist, doch von einem erheblichen genetischen Anteil an Begabungen und Talenten ausgeht, ist es dann nicht so, dass das vergleichsweise undemokratische dreigliedrige Schulsystem die Entfesselung und Entgrenzung menschlicher Begabungen tatsächlich eher behindert? Nun, mit diesen und ähnlichen Auffassungen steht John Dewey in einer langen, in einer philosophisch-politischen Tradition seit den alten Griechen. Eine Tradition, die er den Menschen als ein auch gewiss biologisch konstituiertes politisches Wesen sieht. Aristoteles sprach vom Menschen als Zoon Politikon, als das politische Lebewesen. Dewey überbietet diese Perspektive freilich dadurch, dass er die anthropologische Grundlage nun um den Gedanken einer wechselseitigen Kooperation und damit, wie er meint, auf Demokratie umstellt. Die Institutionen etablierter demokratischer Systeme erscheinen John Dewey so als temporäre, jederzeit revidierbare und verbesserbare Einrichtungen zur Weiterentwicklung menschlicher Persönlichkeiten und Beziehungen. Und damit steht er nun in der Tat in einer langen, 2500 Jahren währenden Tradition, die zuerst im alten Griechenland in Athen ersonnen worden ist. Lassen Sie mich Ihnen ein längeres Zeugnis dieser demokratischen Lebensform aus der Antike vortragen. Zitat: Die Verfassung, sagt hier jemand, auf den ich nachher noch zu sprechen komme, die Verfassung, nach der wir leben, vergleicht sich mit keiner der Fremden. Mit Namen heißt sie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf eine größere Zahl gestellt ist, Volksherrschaft, Demokratia. Nach dem Gesetz haben in den Streitigkeiten der Bürger, Bürger heißt hier die Politei, alle ihr gleiches Teil. Der Geltung nach aber hat in der Öffentlichkeit den Vorzug, wer sich irgendwie Ansehen erworben hat. Und zwar nicht nach irgendeiner Zugehörigkeit oder Herkunft, sondern alleine nach seinem Verdienst. Und ebenso wird keiner aus Armut, wenn er für die Stadt, den Stadtstaat, die Polis, etwas leisten könnte, durch die Unscheinbarkeit seines Namens verhindert, sondern frei leben wir, miteinander im Staat und im gegenseitigen Verdächtigen des alltäglichen Treibens, ohne dem lieben Nachbar zu grollen, wenn er einmal seiner Laune lebt, und ohne jenes Ärgernis zu nehmen, das zwar keine Strafe, aber doch kränkend anzusehen ist. Bei so viel Nachsicht im Umgang von Mensch zu Mensch erlauben wir uns doch im Staat, in der Polis, schon aus Furcht keine Rechtsverletzung, im Gehorsam gegen die jährlichen Beamten und gegen die Gesetze, vornehmlich die, welche zu Nutz und Frommen der Verfolgten bestehen, schonungsvoll gegen die Ungeschriebenen, die nach allgemeinem Urteil Schande bringen. Dann haben wir uns bei unserer Denkweise auch vor der Arbeit die meisten Erholungen geschaffen, Wettspiele und Opfer, die ja außer ein bei uns Brauch sind, und die schönsten häuslichen Einrichtungen, deren tägliche Lust das Bittere verscheucht. Und es kommt, so der Redner, und ich ende mit diesem Zitat, es kommt wegen der Größe der Stadt aus aller Welt alles zu uns herein. Nun, diese berühmte, vom griechischen Historiker Thukydides überlieferte Totenrede des attischen Strategen Perikles aus dem 4. Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung artikuliert präzise, worin ein demokratisches Lebensgefühl bestehen könnte, ohne dass er eine Theorie dieser Lebensform entwirft. Aber was unverkennbar ist, das ist hier der Stolz auf diese Lebensform, der Stolz auf die Polis, Bürgerstolz. Als politisch verfasste Lebensform ist die Demokratie in der griechischen Antike, vor allem in Athen, entstanden. Und von dem Philosophen Aristoteles, den ich schon nannte, der diese Form politischer Herrschaft zum ersten Mal systematisch untersucht hat, im 4. Jahrhundert vor der Zeitrechnung, stammt die Feststellung, dass die Grundlage der demokratischen Freiheit in der Polis, die Grundlage der demokratischen Verfassung, die Freiheit sein, und ich darf noch einmal zitieren: Von der Freiheit nun aber ist zunächst ein Stück, dass das Regieren und Regiertwerden reihum geht. Denn das demokratische Recht ist die Gleichheit nach der Zahl und nicht nach der Würdigkeit. Daraus folgt aber, so Aristoteles, dass in den Demokratien die Armen größere Gewalt besitzen als die Reichen, denn sie bilden die Mehrzahl und was diese beschließen, hat die bindende Gewalt über alle. Das ist denn das eine Merkmal der Freiheit. Das zweite aber ist, leben zu können, wie man will. Sie behaupten nämlich, referiert Aristoteles, der nicht unbedingt ein Demokrat war, dies sei die wirkliche Aufgabe der Freiheit, wenn es die Eigentümlichkeit des Sklaven ist, nicht leben zu können, wie er will. Aus dieser Bestimmung der Freiheit folgt dann aber wieder, dass man sich nicht regieren lässt, und zwar am liebsten von niemandem, soweit es aber unmöglich ist, nur abwechslungsweise. Und so trifft denn hierin dieses zweite Merkmal der Freiheit mit dem ersten, nämlich der Gleichheit, zusammen. Und schon die alten Griechen haben sich mit der Frage konfrontiert, und damit sind wir beim Problem einer bürgerlichen Bildung als staatsbürgerlichen Bildung, welche Charaktere diese Bürger haben müssen. An dieser Stelle ist nun einzuschieben, dass man natürlich diese antike Demokratie mit ihrer Bürgerschaft nicht idealisieren darf. Denn anders als das heute in modernen Verfassungsstaaten der Fall ist, gab es in der antiken Demokratie keine liberalen Abwehrrechte gegen die Beschlüsse der Mehrheit. Und außerdem, und auch das soll nicht vergessen werden, konnte und wollte die griechische Demokratie, das wir es die Soziologen nennen, sogenannte Inklusionsproblem nicht lösen, oder einfacher, die griechische, die attische Demokratie bei all ihren großartigen Leistungen schloss Frauen, Sklaven und Zuwanderer mit Türken systematisch aus der Gemeinschaft der Rechtsgenossen aus, und das ist dann ausgerechnet von antidemokratischen Philosophen wie Platon kritisiert worden. In der Neuzeit nun gewinnt dieser Gedanke der Demokratie eine neue Form unter dem Begriff der Souveränität. Und das heißt jetzt, dass es alleine die den Gesetzen Unterworfenen sind, und zwar alle, die diese Gesetze auch selbst erlassen. Das war die große Idee von Jean-Jacques Rousseau in seinem Contrat Social, und das führt zu einer merkwürdigen Paradoxie, dass derselbe Mensch einerseits Untertan, andererseits Gesetzgeber und Herrscher ist. Man hat Rousseau später häufig vorgeworfen, dass das ein totalitäres Modell sei. In Frage steht, warum derselbe Rousseau, der so sehr für Öffentlichkeit und öffentliche Gesetzgebung gewesen ist, zugleich der Begründer der modernen Pädagogik geworden ist und der in seinem großen, großartigen Erziehungsroman Emile nun eine Form der Erziehung zum Menschen und nicht so sehr zum Bürger vorschlägt, eine Erziehung zum Menschen, die so wie Rousseau sich das vorstellt, in der trauten Zweisamkeit und Einsamkeit zwischen einem Lehrer, einem Erzieher und diesem Emil stattfindet. Rousseau spricht hier von Education negative, von negativer Erziehung. Die Erziehung findet jenseits der Öffentlichkeit, jenseits des Staates, jenseits der Stadt statt, alleine in einer isolierten pädagogischen Beziehung. Und man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie hängt das eigentlich zusammen? Als Pädagoge ist Rousseau jemand, der auf extreme Individualisierung gerade im Bildungs- und Erziehungsprozess setzt. Als politischer Denker ist er jemand, der ganz stark von der Öffentlichkeit und ihrer Macht ausgeht. Das ist ein großes Problem. Es gibt von Rousseau auch andere, kleinere erziehungsphilosophische Schriften, etwa die Antwort auf eine Anfrage der polnischen Regierung, wie man denn nun erziehen sollte. Und da hat er so ein richtig beinahe totalitäres Programm. Aber wenn man noch ein weiteres Mal über den Zusammenhang zwischen diesem Contrat Social und dem Emil nachdenkt, dann wird man vielleicht erkennen, dass beides doch sehr eng miteinander zusammenhängt. Dass nämlich Eine moderne Bürgerschaft und eine moderne Bürgerschaft kann nach dem, was ich ausgeführt habe, nur eine demokratische Bürgerschaft sein. Der Menschen bedarf, die auch eine reich entfaltete Individualität ausgebildet haben. Aber die Frage ist, wie ist das möglich? Individualität hier und Öffentlichkeit dort. Wie lässt sich vermeiden, dass diese reich entfaltete Individualität von Menschen, die selbstbewusst und autonom wissen, was sie wollen und nach sie streben, in das abgleitet, was Thomas Mann als eine politikferne Innerlichkeit bezeichnet hat. Wenn wir nun einen Blick auf die Lage der politischen Sozialisation etwa in Deutschland werfen, dann sind wir neben den PISA-Studien, auf die schon angespielt wurde, seit Jahr und Tag immer wieder neugierig auf die Ergebnisse der jüngsten Shell-Jugendforschung. Und dort wird mit ganz unterschiedlichen Instrumenten gemessen, wie nun das Verhältnis vor allem junger Menschen zu den politischen Institutionen unseres Landes ist und wie stark es um ihr politisches Engagement bestellt ist. Das fängt in den 80er Jahren an und nimmt dann einen eigentümlich abnehmenden Verlauf, im Zeitraum der 90er Jahre bis nun zum Beginn des 21. Jahrhunderts. In den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, war das politische Engagement insgesamt sehr viel stärker ausgeprägt, wenn auch nicht nur auf politische Parteien, sondern auf Umwelt- und Friedensfragen. Freilich hat sich damals schon gezeigt, dass das politische Interesse unter der deutschen Jugend deutlich nach sozialer Schicht und das heißt nach Schulbesuch differiert. Es ist offensichtlich so, dass die Zeiten der staatsbürgerlichen Innerlichkeit jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland vorbei sind und dass es vor allem die besser gebildeten sind, also diejenigen, die auf weiterführende Schulen, Samtschulen, Gymnasien gehen, die sich für politische Fragen im weitesten Sinne interessieren. Das politische Interesse insgesamt hat abgenommen. Wenn man junge Leute fragt, wie es nun um das Ansehen politischer und öffentlicher Institutionen, so können Sie das in allen Shell-Studien nachlesen, bestellt ist, ist zumal die institutionalisierte Politik von einem galoppierenden Ansehensverlust betroffen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mit, aber es ist eindeutig so, dass Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht, wie Greenpeace, Amnesty International und sogar die Polizei mehr Vertrauen verdienen als die politischen Parteien. Und wenn Sie sich die sinkende allgemeine Wahlbeteiligung betrachten und darunter nun wiederum die Wahlbeteiligung junger Menschen ab 18, egal ob bei Kommunalwahlen, bei Landtagswahlen oder bei Bundestagswahlen, dann werden Sie sehen, dass auch das zurückgeht. Und damit sind wir natürlich bei einem Kernproblem bürgerlicher Bildung, sofern bürgerliche Bildung im Sinne staatsbürgerlicher Bildung ist, kann es sein, dass die sogenannte Politikverdrossenheit oder die Entfremdung vom politischen System unsere Demokratie gewissermaßen nur als eine Schönwetterveranstaltung betrachtet. So, dass wenn also diese, naja, marktwirtschaftlich gesteuert demokratische Gesellschaft irgendwann einmal nicht mehr den nötigen ökonomischen Output bringt, dann auch die demokratischen Institutionen ins Rutschen kommen. Es ist jedenfalls grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Die letzte Stellstudie hat erbracht, und es sind immer repräsentative Studien, dass es aber immerhin 25% sind. 25% der Jugendlichen, die die Autoren der Shell-Studie als die sogenannten pragmatischen Idealisten bezeichnen. Das sind diejenigen, die aus kirchlichen oder gewerkschaftlichen Jugendgruppen kommen, dann vielleicht in dieser Hinsicht zu Unrecht schlecht geredeten Jugendorganisationen der großen politischen Parteien gehen, aber auch jenseits der politischen Parteien engagieren sich dann diese jungen Menschen, ich sagte es bei Greenpeace, bei Amnesty International, beim Jugendrotkreuz und anderswo, daran ändert alles nichts, es sind Jugendliche, die den gebildeten Mittelschichten entstammen, jedenfalls in überdurchschnittlicher Häufigkeit. Aus den abgehängten sozialen Schichten, und jetzt meine ich nicht die noch in Lohn und Brot befindliche Industriearbeiterschaft, sondern die schon genannten Underclasses, wo sie dann zum Teil Familien haben, die schon in der dritten Generation von Sozialhilfe leben. Dort finden sie so etwas wie ein politisches Interesse nicht mehr, und das Wahlverhalten ist relativ eindeutig. Dort ist die Bereitschaft, rechts oder links populistischen Parteien bei Wahlen die Stimme zu geben, außerordentlich hoch. Und das konfrontiert uns jetzt noch einmal mit der Frage nach dem demokratischen Charakter. Lassen sich wenigstens theoretisch Charakterzüge benennen, die Menschen, die eine Demokratie tragen sollen, haben müssen? Dazu liegen ja eine ganze Reihe von Studien vor. In der Zeit der Studentenbewegung vor 40 Jahren haben deren akademische Lehrer, also etwa Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, schon in den 30er Jahren auf der Basis der Psychoanalyse Sigmund Freuds Studien zu, wie sie es nannten, Autorität und Familie veröffentlicht, in denen Horkheimer und Adorno eine bestimmte Form triebversagender, repressiver und intoleranter Erziehung in der Familie durch Väter, die in der Gesellschaft, wie sie es nannten, des verwalteten Kapitalismus, ihre Eigenständigkeit und gute väterliche Autorität nicht bewahren könnten, zur Ursache sogenannter autoritärer Einstellung vor allem bei männlichen Kindern wurden. Autoritär ist nach dieser Definition jemand, der ohne eine eigene autonome Gewissensprüfung sich Befehlen und Anforderungen von außen mehr oder weniger unmittelbar beugt, um seinerseits, wenn er, und es geht meistens um er und nicht um sie, wenn er die Chance hat, seinerseits Weisungen, Befehle oder anderes zu geben, das dann auch ohne Rücksicht auf Verluste zu tun. Nach dieser Theorie gilt, die durch Triebversagung und mangelnde Anerkennung von Kindern gekennzeichnete Sozialisation lässt dann ein rigides, ein strenges Über-Ich und ein schwach entwickeltes, wenn nicht beinahe ganz fehlendes Ich entstehen. Also es fehlt die Instanz, die in der Lage ist, zwischen individuellen Bedürfnissen, gesellschaftlichen Ansprüchen überhaupt zu vermitteln. Ein fehlendes Ich, das bei den entsprechenden Personen Unterwürfigkeit sowie den Wunsch nach Unterwerfung anderer auslöst und es ihnen zudem unmöglich macht, bei normativen Konflikten das auszuhalten, was die Sozialpsychologen als Ambivalenzen bezeichnen, dass manches eben nicht ganz klar ist. Also das, der autoritäre Charakter, das wäre das exakte Gegenbild zum demokratischen Charakter. Und wenn das stimmt, ist klar, auf solchen Charakterbildungen kann eine demokratische Gesellschaft langfristig nicht bestehen, was auch tatsächlich im Deutschland der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so der Fall gewesen ist. Nun, diese Theorien treffen jedenfalls auf heutige Gesellschaften, auch auf die deutsche, so nicht mehr zu. Bei aller Kritik dessen, was sich in den 60er Jahren ereignet hat, über eines sind sich eigentlich alle einig, dass diese anti-autoritäre Revolte zur Liberalisierung von Erziehungsstilen geführt hat, zu stärkeren Formen partnerschaftlichen Erziehung in der Familie, allerdings auch, das muss man ehrlicherweise sagen, zu einer nicht unerheblichen Verunsicherung von Eltern. Aber Autoritarismus, darum geht es heute, jedenfalls in den Mittelschichten nicht mehr. Ehrlicherweise muss man eingestehen, und diese Forschungen von Christian Pfeiffer aus dem Niedersächsischen Forschungsinstitut für Kriminologie, müssen wir uns aber eingestehen, dass mindestens bei einem Teil von Immigrantenjugendlichen, nämlich vornehmlich jenen, die nun schon in dritter Generation von einer türkischen Einwanderungswelle kommen, diese klassischen machistischen Verhaltensmuster, Autoritarismus, von den Eltern geprügelt werden und anderes mehr, deutlich überrepräsentiert sind. Hier ist alles andere als Selbstgerechtigkeit angetan, denn ich will es noch einmal sagen, im Deutschland der 30er und der 40er Jahre war das gerade auch in den akademischen Schichten der Normalfall einer Knabenerziehung. Wir versuchen heute nicht nur diese psychoanalytischen Theorien zu bemühen, wenn wir uns mit der Möglichkeit des Verständnisses bürgerlicher Bildung auseinanderzusetzen, sondern bemühen auch die Forschungen eines US-amerikanischen Sozialpsychologen Lawrence Kohlberg, der sich für die Herausbildung des moralischen Bewusstseins interessiert hat, der über viele Jahre in vielen Kontinenten hinweg untersucht hat, was Heranwachsende, aber auch Erwachsene mit den Begriffen gut und gerecht anfangen. Wie sie verstehen, warum man Normen und Regeln einhalten soll. Und demnach haben wir aber auch hier wieder eine deutliche schichtenbezogene Differenzierung. Kohlberg unterscheidet, und ich will das hier nur kurz skizzieren, zwischen einem sogenannten konventionellen und einem postkonventionellen Moral- und Regelbewusstsein. Ein konventionelles Regelbewusstsein ist eines, das sagt, naja, ich halte mich an die Gesetze, weil das ist hier einfach so, ohne groß darüber nachzudenken. Andere würden sagen, das ist dann schon ein bisschen weiter entwickelt in dieser Theorie, ich halte mich an Normen und Regeln, weil sie hier demokratisch gesetzt verabschiedet worden sind. Dann kommt die postkonventionelle Phase. Man hält sich an moralische Regeln und an Gesetzen, weil sie auf der Basis eines demokratischen Verfahrens, wie sagen die Juristen, generiert worden sind, erstellt worden sind. Das ist wiederum ein erheblicher Unterschied. Und die entwicklungspsychologische Forschung konnte zeigen, dass ein entwickeltes Bewusstsein im Verhältnis zu demokratischen Regeln nicht das Ergebnis des Predigens von demokratischen Ideen sein kann, sondern alleine das Ergebnis selbst wiederum demokratischer Umgangsformen. Demokratie kann nicht gepredigt, sondern muss gelebt werden. Da hat sich natürlich wiederum im Unterschied zum Wilhelminischen Gymnasium seither einiges getan. Aber es ist doch sehr zu fragen, ob die paar Schulversuche, die es in Bezug auf demokratische Umgangsformen gibt, und es wäre sehr zu diskutieren, was eigentlich alles Gegenteil demokratischer Abstimmung in der Schule sein kann, ob es der Lehrplan ist, naja, vielleicht eher nicht, aber vielleicht doch die Stundengestaltung. Das sind offene Fragen. Diese von Lawrence Kohlberg entwickelte Idee einer moralischen Entwicklungspsychologie zehrt sehr stark von den Anregungen des größten Philosophen der deutschen Aufklärung, und wir sind hier in einer Universität der Aufklärung, von Immanuel Kant, der in einem bekannten Aufsatz Ende des 18. Jahrhunderts die Frage zu beantworten versucht hat, was ist Aufklärung? Und die Antwort, die er gegeben hat, ist berühmt geworden, lautet: Aufklärung, es ist der Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Mündigkeit aber ist die Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne Leitung anderer zu bedienen, weshalb, so Kant, der Wahlspruch der Aufklärung sein müsse: Sapere aude, wage zu wissen. Und auch hier kann man nun aus pädagogischer Perspektive zurückfragen, ob unsere Bildungsinstitutionen so geschaffen sind, dass sie in Kindern und Jugendlichen die Lust und den Mut, etwas wissen zu wollen, fördern oder nicht. Eine wichtige Frage, die dann die empirische Unterrichtsforschung konkret zu beantworten hat. Kohlberg hat sich in seinen Überlegungen auf einen ebenfalls vor ein paar Jahren gestorbenen zeitgenössischen US-amerikanischen Moralphilosophen, nämlich John Rawls, bezogen, den ich deswegen erwähne, weil er versucht hat, das, was vor mehr als 200 Jahren Immanuel Kant formuliert hat, zu entfalten versucht hat. Er hat eine epochale Theorie der Gerechtigkeit geschrieben und interessiert sich dort für die Frage, wie mündige, freie und gleiche Personen eigentlich zu konstruieren sind. Und er sagt dann, der grundlegende Gedanke ist, dass Personen aufgrund dessen frei sind, was wir ihre moralischen Vermögen nennen können, und der mit ihnen verbundenen Vermögen der Vernunft, des Denkens und der Urteilskraft. Weil Personen Vollmitglieder in einem fairen System sozialer Kooperation, denken Sie an John Dewey, sein können, schreiben wir ihnen, so Rawls in seinem Entwurf, zwei moralische Vermögen zu, nämlich die Anlage zu einem Gerechtigkeitssinn und die Befähigung zu einer Konzeption des Guten. Das klingt jetzt sehr verblasen und philosophisch, ist es aber überhaupt nicht, denn alle Menschen haben irgendwelche Gerechtigkeitsvorstellungen. Die Frage ist nur, wie diese Gerechtigkeitsvorstellungen aussehen. Und was hier Konzeption des Guten heißt, das ist dann wiederum, wenn man es ein bisschen konkreter fasst, nichts anderes als die Frage danach, was Menschen für sich und für ihre Lebensführung für gut und wichtig halten und ob sie das in einer sozialen, in einer demokratischen Weise begründen und entfalten können, aber ob sie das ganz eigensüchtig, egozentrisch bemühen. Auf jeden Fall, nach Rawls, gilt von autonomen Personen, dass sie wissen, worum es ihnen bei der Verwirklichung ihres Lebens geht und sie das begründen können, dass sie wissen, wie man das Prädikat gerecht auf Institutionen, auf Rechtssysteme oder politische Systeme jeweils anwendet und gegebenenfalls kritisiert und wie man im Lichte solcher Gerechtigkeitsgrundsätze auch noch die eigenen Konzeptionen eines guten Lebens verändern kann, wie man sich bilden kann. Nun, lassen Sie mich zum Schluss kommen und auf einen letzten Wert staatsbürgerlicher Bildung eingehen, jenen zentralen Wert, der nun auch unserem Grundgesetz zugrunde liegt, in seinem Artikel 1, nämlich die Würde des Menschen. Das ist ein schwieriger Begriff, um den sich die Rechts- und die Moralphilosophie viele Gedanken gemacht hat. Die Kirchen behaupten heute, dass das letzten Endes auf die jüdische und christliche Bibel zurückgeht. Das glaube ich nicht, aber das wäre eine eigene Debatte. Im Glauben geht es natürlich viel eher um die Würde Gottes als um die Würde des Menschen. Und es ist wiederum erst die Aufklärung gewesen, die einen Begriff vom Menschen als Selbstzweck formuliert hat. Vielleicht haben einige von Ihnen die neue Wochenzeitschrift Spiegel gelesen. Dort ist genau zu dieser Frage ein sehr instruktives Interview mit dem Vorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Huber, über diese Wertefragen, die derzeit diskutiert werden. Und dann sagt er, nein, die Würde des Menschen, die kann nur von Gott begründet sein, denn das, was mir Menschen eingeräumt haben, das können mir auch Menschen nehmen. Das, was mir Gott eingeräumt hat, das kann mir niemand nehmen. Steht natürlich unter der bestreitbaren Voraussetzung, dass es so etwas wie Gott gibt. Und das wird man als Voraussetzung einer politischen, demokratischen, staatsbürgerlichen Moral so nicht mehr ansetzen können. Kant jedenfalls sagt, dass nach diesem Prinzip der Mensch sowohl sich selbst als anderen Zweck ist. Menschen dürfen nicht instrumentalisiert werden. Und es ist nicht genug, dass er weder sich selbst noch andere bloß als Mittel zu brauchen befugt ist, das darf man schon, sondern den Menschen überhaupt sich zum Zweck zu machen. Das ist des Menschen Pflicht. Nun, man kann es auch ein bisschen genauer machen. Und dieses Prinzip der Würde als das Prinzip der Bewahrung menschlicher Integrität in drei Dimensionen zu analysieren, nämlich der körperlichen Integrität eines Menschen. Sie wird verletzt, wenn man seine Bewegungsfreiheit einschränkt, seiner persönlichen, seiner personalen Integrität. Sie wird entwertet, wenn man Menschen mit dem, was sie sagen wollen oder vorbringen wollen, einfach nicht ernst nimmt, sondern ignoriert. Und drittens, ihrer soziokulturellen Integrität Wenn also ihre Herkunft aus religiösen, ethnischen oder auch genderbezogenen, geschlechtlichen Zusammenhängen abgewertet wird, würde so ein anderer Philosoph, das ist der äußere Ausdruck der Selbstachtung, also jener Haltung, die Menschen ihrem eigenen Menschsein gegenüber einnehmen. Und die Würde, das ist die Summe aller Verhaltensweisen, die bezeugen, dass ein Mensch sich selbst tatsächlich achtet, unter der Demokratie, wenn Sie so wollen, liegt also noch ein Prinzip der Würde. Und das Einhalten dieses Prinzips der Würde, das ist es, was Gesellschaften zivilisiert macht und was im Übrigen auch das politische, moralische Prinzip der Weltgesellschaft ist. Ich habe ja davon gesprochen, ob es heute am Ende wieder so etwas wie eine über das nationalstaatliche hinausreichende weltbürgerliche Gesinnung geben kann und geben soll. Und das ist tatsächlich der Fall, nämlich die UN-Menschenrechtserklärung, die tatsächlich, wenn man sie sich dann im Einzelnen ansieht, auf nichts anderem beruht und auf nichts anderes zielt als auf diesen Begriff der Würde. Aber damit fangen die Probleme überhaupt erst an. Wenn man also versucht, in unserer heutigen Weltgesellschaft Schülerinnen und Schüler für diesen Begriff der Menschenwürde zu sensibilisieren, steht man natürlich gerade auch als Pädagoge vor einer sehr schweren Aufgabe, zumal dann, wenn man klarzumachen versucht, wie das nun eigentlich mit den Menschenrechten ist. Man muss also dann etwa 15-Jährigen erstens klarmachen, was überhaupt Menschenwürde ist. Nicht ganz einfach. Man muss zweitens klarmachen, was ein Recht ist im Unterschied zur Moral. Wie ist das mit Gesetzen, mit ihrer zwingenden Kraft? Man muss drittens klarmachen, dass diese Menschenwürde universalistisch, wie die Moralphilosophen sagen, ist. Das heißt, dass sie allen Menschen zukommt, egal was sie getan oder gelassen haben. Und man muss dann, und das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, auch noch klarmachen, dass das nicht nur schöne Schriftstücke sind, sondern dass man denen auch im Handeln folgen muss, und zwar auch persönlich. Und dann stellen sich erneut Fragen, unter welchen Bedingungen solche Gefühle für die Unverletzbarkeit anderer Menschen in den drei Dimensionen, ihrer körperlichen Unversehrtheit, ihrer personalen Identität und ihrer soziokulturellen Zugehörigkeit gefasst werden können. Es scheint, dass das sehr schwierig ist. Es gilt, die Anerkennung der Integrität anderer ist an die Erfahrung eigener Integrität und Anerkennung, die sich in einem gesunden Selbstgefühl, in Selbstrespekt und auch äußerbarer Selbstachtung artikuliert, gebunden. Und dann gilt zweitens, niemand kann Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung entfalten, der nicht seinerseits in allen wesentlichen Bezügen von seinen Eltern schon und in der Peer Group toleriert, akzeptiert und respektiert worden ist. Und schließlich drittens, Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung, das sind die logischen und entwicklungsbezogenen Voraussetzungen dafür, Einfühlung, also Empathie in andere entfalten zu können. Ein Verständnis für die Würde anderer Menschen kann man letzten Endes wohl nur dann gewinnen, wenn man auch im Verlauf der eigenen Sozialisation Empathie erfahren hat. Das heißt, dass das Verständnis für Menschenwürde ein moralisches Gefühl ist. Es ist ein moralisches Gefühl, weil es spontan funktioniert. Und es ist ein moralisches Gefühl, weil es um Achtung geht. Aber man kann schon sagen, es ist ein moralisches Gefühl, denn wer erst lange darüber nachdenken muss, ob Würde einem Menschen zukommt oder nicht, der hat eigentlich nicht richtig verstanden, was Menschenwürde ist. Also hier haben wir gewissermaßen den Schlussstein dessen, auf dem dann auch demokratische, staatsbürgerliche Einstellungen entstehen können. Nun lassen Sie mich zu einer allerletzten Bemerkung kommen, ob also, wenn wir diese vielen, vielen Voraussetzungen betrachten und wir zudem zur Kenntnis nehmen müssen, das ist ein weiteres Problem, dass zum Beispiel radikaldemokratische Schulexperimente meist nur eine begrenzte Lebensdauer beschieden war, müssen wir uns fragen, ob dies an einem inneren Widerspruch zwischen dem Prinzip schulischen, auf Leistung bezogenen Lernens und dem Prinzip eines selbstbestimmten Lebens von Menschen, die nach den Gesetzen der Staaten, in denen sie leben, zu demokratischer Teilhabe noch nicht fähig sind, liegt. Das Problem einer Bildung in und zur Staatsbürgerlichkeit, zur Demokratie, hat sich also vor allem als die Frage nach spezifischen Kompetenzen zur Teilhabe an mehr oder weniger schwierigen, komplexen Verfahren gestellt. Das heißt, dabei sind dann bestimmte autoritäre Charakterzüge auszuschließen, sowie andere, vor allem kognitiv-intellektuelle Fähigkeiten, wie ein wachsendes Regelverständnis gefordert. Und bei alledem ist die Einsicht, dass allen Institutionen, die solche jungen Bürgerinnen und Bürger hervorbringen sollen, bestimmte Lebensformen in der Familie entgegenkommen müssen, noch gar nicht berücksichtigt und ist die Unterscheidung von Demokratie als Institutionssystem und als Lebensform noch gar nicht scharf genug gezeichnet worden. Ob also die Hoffnungen, die John Dewey, den ich am Anfang nannte, mit seiner demokratischen und lernbezogenen Anthropologie, die er in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts hegte, den Test einer nüchternen Analyse besteht, das ist fraglich. Und ob die Kultivierung und Ermutigung demokratischer Lebensformen in Erziehungsinstitutionen tatsächlich dazu beitragen kann, hochkomplexe Gesellschaften wie die der USA oder der EU in eine, wie Dewey hoffte, große staatsbürgerliche Gemeinschaft zu verwandeln, das ist zumindest dann zweifelhaft, wenn man wie John Dewey in den 20er, 30er Jahren an einer Erneuerung gemeinschaftlichen Lebens durch die Demokratisierung von Familie und Heimatgemeinde glaubte. Wir müssen schon fragen, ob sich verselbstständigte, nicht ganz demokratische Superstrukturen wie die Marktwirtschaft oder wie die Institutionen solcher großen politischen Gebilde wie der EU tatsächlich in den Horizont der Handelnden zurückgeholt werden können. Wir müssen uns fragen, vermögen noch so partnerschaftlich strukturierte Sozialisationsverläufe jene Verluste an gesetzgeberischem Einfluss, die, ich habe die Globalisierung angesprochen, mit der Auflösung des Nationalstaats einhergehen, mittelfristig ausgleichen. Das, meine Damen und Herren, sind offene, empirisch zu klärende Fragen, bei denen aber eines feststehen dürfte: ohne eine weitergehende Entfaltung demokratischer Lebensformen im Bereich der Sozialisation in Schule und zu Hause, und zwar in allen sozialen Schichten, ist an eine auch nur begrenzte Kontrolle der politischen Institutionen gar nicht zu denken. Und insofern stellt also Bildung zur Demokratie auf jeden Fall eine notwendige, gewiss keine hinreichende Bedingung verfasster Freiheit und damit erfüllter Bürgerlichkeit dar. Und ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.